Das heilige Evangelium steht geschrieben bei Johannes im 11. Kapitel. Es lag einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria und sprach heimlich zu ihr: Der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilends auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilends aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und erbebte und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm: Herr, komm und siehe. Und Jesus ging die Augen über. Da sprachen die Juden: Siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen: Er hat dem Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kommt zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht: Hebt den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr: Hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihm: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigttext, der vorgeschlagen ist heute für den 16. Sonntag nach Trinitatis, sind Worte aus dem Hebräerbrief. Und da heißt es: Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Gott, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort, das ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Gott, der hat das letzte Wort. Und Gottes letztes Wort in dieser Welt, das ist ein Gnadenwort. Und dieses Wort ist eine Person, dieses Wort hat einen Namen, dieses Wort heißt Jesus Christus. Als Jesus Christus ist Gott gegenwärtig. In seinem Wort ist er heute Morgen gegenwärtig und im Sakrament wird er heute Morgen gegenwärtig sein. Und mit dem Kommen von unserem Herrn Jesus Christus, da haben die letzten Tage begonnen. So heißt es in der Bibel, die Endzeit hat mit seinem Kommen begonnen. Das bedeutet, keine neue Botschaft haben wir von Gott mehr zu erwarten, die irgendwie über das Evangelium von Jesus Christus hinausgeht. Wir haben keine Botschaft von Gott zu erwarten, die der Heiligen Schrift, die den Willen Gottes bezeugt, die dieser Schrift widerspricht. Paulus, der Apostel, der hat das den Galatern richtig eingetrichtert. Da hat das denen ganz deutlich gesagt. Da hat ihnen gesagt: Nicht einmal ich selbst oder ein Engel vom Himmel darf euch ein anderes Evangelium bringen, das dem widerspricht, das ich euch gebracht habe. Wer es tut, soll verflucht sein, dem Gericht Gottes übergeben. Ich habe es euch schon früher eingeschärft und wiederhole es jetzt. Wer euch ein anderes Evangelium bringt als das, das ihr angenommen habt, soll verflucht sein, dem Gericht Gottes übergeben. Und darum beginnt der Hebräerbrief. Der Hebräerbrief, das ist eigentlich so mein Lieblingsbuch in der ganzen Bibel, weil ich finde, der verknüpft so wunderbar den alten Bund mit dem neuen Bund. Der Hebräerbrief beginnt das halt mit der Feststellung, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Und dann entfaltet der Hebräerbrief in vollen 9 Kapiteln dieses Gnadenwort, entfaltet diese herrliche, diese rettende, diese wunderbare Botschaft von Jesus Christus. Und da erfahren wir, dass er als Sohn Gottes nicht nur über allen Propheten steht, wir erfahren, dass er auch höher ist als alle Engel. Sein Amt als Hohepriester, das wird breit entfaltet, wie er für alle Menschen Sünden Sühne geschaffen hat durch sein Blut am Kreuz von Golgatha und wie er mit diesem Opfer am Kreuz, wie er damit den Opferdienst des aaronitischen Priestertums vollendet hat. Mit vielen biblischen Geschichten, mit vielen Zitaten aus dem Alten Testament, da führt uns der Hebräerbrief vor Augen, wie Jesus dadurch die Verheißungen des alten Bundes erfüllt. Durch Christi einmaliges Opfer am Kreuz, da erlangen alle Glaubenden Vergebung der Sünden, da erlangen sie ewiges Leben. Nach dieser herrlichen Entfaltung des Evangeliums geht der Hebräerbrief dazu über, jetzt den Leser zum Festhalten an diesem Glauben zu ermahnen. Dass ja nur niemand, der zum Glauben gekommen ist, der getauft wurde, das durch Jesus Christus erworbene Heil jetzt wieder verliert. Und da sind wir dann im 10. Kapitel des Hebräerbriefs angelangt. Jetzt sind wir in unserem Predigttext für den heutigen Sonntag angelangt. Und da heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. 2 Gesichtspunkte des Glaubens sind es, auf die wir hier in diesem Text so richtig hingewiesen werden. Als erstes ist da das Vertrauen. Und der zweite Aspekt, der in den Vordergrund gerückt wird, ist die Geduld. Lasst uns da heute Morgen etwas drüber nachdenken, was das bedeutet. Vertrauen und Geduld. Die Hauptsache an unserem Glauben ist ja das Vertrauen. Das ist die Zuversicht, dass Gottes letzte Wort an unsere Welt nicht trügt und dass Gottes Wort auch nicht ungültig werden kann. Und dass es mächtiger ist, als die Stimmen damals genauso wie heute, die dieses Wort relativieren wollen, die es ungültig machen wollen, die es außer Kraft setzen wollen. Es hat eine große Belohnung, heißt es. Mit dieser großen Belohnung, da ist das ewige Leben gemeint. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. So hat Jesus Christus selbst versprochen. So hat das seinen Jüngern damals versprochen. Und weil er gegenwärtig ist in seinem Wort, verspricht er das dir auch heute, verspricht er dir das heute ganz persönlich. Kannst du seinen Worten? Kannst du diesem persönlichen Wort an dich, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden? Kannst du diesem Wort ganz und gar vertrauen, dass dieses Wort Wahrheit ist? Dass dieses Wort niemals außer Kraft gesetzt werden kann? Es geht nicht um fromme Leistung oder um ein gutes und gelingendes Leben, sondern es geht ganz schlicht darum, ob wir das für uns gelten lassen, was Jesus für uns erworben hat, was er uns in seinem Wort, was er uns in den von ihm angeordneten Sakramenten, wo wir seine Gegenwart erfahren, was er uns da immer wieder ganz persönlich, ganz direkt zusagt. Genau dieses Vertrauen, das sollen wir nicht wegwerfen. Wie wird solches Wegwerfen aussehen? Ich möchte es mal probieren, das mit einem Beispiel zu verdeutlichen. Ich habe mal vor vielen Jahren eine Geschichte gelesen und bei dieser Geschichte wusste ich nicht so genau, soll ich jetzt lachen oder soll ich Mitleid haben? Da war irgendwo jemand, ich glaube es war in der Türkei, da war ein Mann, der hatte Lotto gespielt und der hatte im Lotto gewonnen. Also 6 richtige, ja. Und dann hatte er aber seinen Lottoschein aus Versehen weggeworfen. Jetzt hat er eine Sondergenehmigung der Stadtverwaltung bekommen und dürfte die Mülldeponie nach diesem Lottoschein durchsuchen. Könnt ihr euch das vorstellen? Der winkt der Jackpot, der ist zum Greifen nah, er gehört auch dir, aber du kommst nicht ran. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat, sagt der Hebräerbrief. Da winkt das Wahre, da winkt das ewige Leben. Und insgeheim, jeder Mensch wünscht sich doch in der Tiefe seines Herzens dieses wunderbare, wahre, ewige Leben, ein Leben voller Sinn und Erfüllung. Und es sind nicht nur irgendwelche Gaukelbilder der Werbung, es ist wirkliches Leben. Es ist Leben, so wie es vom Schöpfer selbst gedacht war. Und so viele Menschen, die werfen es einfach weg und suchen es dann auf den Müllkippen der Esoterik und anderer Weltanschauung. Werft euer Vertrauen, also ganz konkret, werft euer Vertrauen in Jesus Christus nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und ebenso dumm handeln auch alle, die Gottes Wort hören, die gläubig geworden sind, aber die ihren Glauben an Jesus einfach weggeworfen haben. Sie sind Hauptgewinner, sie haben einen Platz in der Familie Gottes gewonnen und sie werfen die Seligkeit im Himmel einfach weg. Achten nicht drauf, was für eine wunderbare, große Verheißung sie da haben. Es ist so, als ob sie irgendwie falsch herum auf das Evangelium schauen. Sie hören zwar dasselbe Evangelium wie wir, sind mit der gleichen Taufe getauft wie wir, aber sie sehen nicht, was für einen großen Schatz sie damit haben. Darum, liebe Brüder und Schwestern, lasst uns diesen Schatz niemals unterschätzen. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und es ist eine Tatsache, auch wenn wir durch unser Vertrauen in Gott und in seinen Messias das große Los in den Händen halten und es nicht weggeworfen haben, dann gibt es immer noch den Feind. Und der tut nichts lieber, als dass er versucht, uns diesen Gewinn wieder aus den Händen zu reißen. Das ist der Satan und mit List und mit Gewalt, da will er uns den Glauben rauben. Mit ganz raffinierten Ablenkungsmanövern. manchmal auch mit brutalen Schicksalsschlägen. Darum kommt es darauf an, dass wir diesen Glauben beharrlich festhalten, dass wir uns nicht beirren lassen. Und darauf weist der zweite Glaubensgesichtspunkt, den unser Predigttext betont. Er redet von der Geduld. Nicht nur das Vertrauen auf Gottes Verheißung ist wichtig, sondern auch das Beharren in dieses Vertrauen, das unbeirrte Festhalten durch alle Höhen und Tiefen des Lebens hindurch, bis an den Tag, an dem uns Gott aus dieser Welt in seine Ewigkeit ruft. Mit Geduld ist in diesem Zusammenhang also fast so etwas, ja, wie eine Sturheit im Glauben gemeint. Wir lesen im Predigttext: Geduld habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. An diese Mahnung schließt sich aber jetzt doch gleich wieder ein tröstlicher Satz an, damit wir davor nicht erschrecken. Noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Es ist Gott selbst, der dafür sorgt, dass unsere Geduld nicht über die Gebühr strapaziert wird. Nur noch eine kleine Weile, dann haben die Anfechtungen, da haben die Leiden dieser Welt ein Ende. Nur noch eine kleine Weile, dann kommt Jesus Christus wieder in Herrlichkeit und holt uns in diese Herrlichkeit hinein. Nachher beim Abendmahl, wenn wir das zusammen sprechen, deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Er wird nicht lange ausbleiben. Aber nun ist eine kleine Weile manchmal auch ein richtig dehnbarer Begriff. Wenn eine Familie auf der Urlaubsreise im Auto unterwegs ist, bei uns war das früher so gewesen, wenn es an die Ostsee oder an die Nordsee gegangen ist, und da passiert es oft, dass das Kind nach vielen Stunden fragt, wann sind wir endlich da? Dann kann es sein, dass die Mutter tröstend antwortet, nur noch eine kleine Weile. Dabei sind es vielleicht noch gut 100 Kilometer. Und für die Eltern mag das wirklich nie mehr viel sein, aber 100 Kilometer, also so gut eine Stunde, das kommt einem kleinen Kind schon wie eine Ewigkeit vor, gerade wenn es hinten im Auto sitzt, wenn es vielleicht noch warm ist, die Sonne reinknallt, nur noch eine kleine Weile. Und bei unserem biblischen Gott, da ist dieser Begriff der Weile, da ist dieser Begriff noch viel dehnbarer. 1000 Jahre sind bei ihm wie ein einziger Tag und umgekehrt, so erfahren wir es auch aus der Bibel, könnt ihr nachlesen im 2. Petrusbrief im 3. Kapitel. Und schon 2000 Jahre ist es her, dass Jesus versprochen hat, dass er wiederkommt. Ist also das Wort von der kleinen Weile, das uns das geduldige Ausharren erträglicher machen will, nur eine Vertröstung, so wie man Kinder vertröstet? Ich bin davon überzeugt, das ist nicht so. Ganz bewusst verschweigt uns Gott den genauen Termin von Christi Wiederkehr. Ganz bewusst verschweigt er uns auch den Tag, an dem jeder Einzelne von uns diese Welt verlassen muss. Denn wenn es um Glaubensgeduld geht, wenn es um das Ausharren in der Hoffnung geht, dann braucht keiner von uns sich die Kraft einzuteilen wie ein Langstreckenläufer. Es geht nur darum, am heutigen Tag, jetzt, an diesem 16. Sonntag nach Trinitatis, dann am Montag, dann am Dienstag, am Mittwoch, immer weiter, es geht darum, Gott treu zu sein und für das Kommen Jesu bereit zu sein. Um morgen, um das nächste Jahr, da brauchen wir uns nicht zu sorgen, weil erst wenn morgen heute ist, kommt es darauf an, dass wir an diesem Tag die Geduld unseres Glaubens bewahren. Mit anderen Worten, wir können nicht auf Vorrat glauben, sondern wir können uns das Vertrauen nur immer wieder neu von Gott erbitten und von ihm schenken lassen. Die kleine Weile des Ausharrens ist nichts anderes als der heutige Tag, der sich leicht bestehen lässt, wenn ich das Morgen ganz einfach Gott überlassen kann. Und wenn wir es so betrachten, ist dieses Wort aus dem Hebräerbrief keine Vertröstung, auch keine geplatzte Hoffnung von einer frühchristlichen Naherwartung, wie man das im Studium gelernt hat, sondern es ist eine große Hilfe und eine Ermutigung zur Glaubensgeduld. Nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Der geduldig Glaubende, der nimmt jeden Tag für sich als einen Tag des Wartens. Der nimmt jeden Tag für sich als einen Tag der Vorfreude auf seinen wiederkommenden Herrn und die endgültige Begegnung mit ihm, das endgültige Leben in seiner Gegenwart. Zum Vertrauen ruft uns der Predigttext auf und zur Geduld. Beides, der Glaube und das Ausharren Glauben, wird jetzt noch durch eine Verheißung aus dem Alten Testament bekräftigt. Weil da hat Gott durch seinen Propheten Habakuk über den erlösten Menschen gesagt: Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir sehen an dieser Verheißung auch die Kehrseite. Wir sehen Gottes Warnung, weil es gibt die Gefahr, vom Glauben abzufallen, und es gibt die Gefahr, vor Gott in Ungnade zu fallen, dass wir das ja nicht auf die leichte Schulter nehmen und lau werden. Weil es steht ein großer Ernst hinter der Mahnung, den Glauben nicht wegzuwerfen, sondern geduldig daran festzuhalten. Aber nochmal, dabei geht es nicht um unsere Glaubenskraft, um unsere Willensanstrengung und Leistung, sondern es geht darum, dass wir unserem Gott alles zutrauen, dass wir uns darauf verlassen, dass die Erlösung durch das Kreuz Christi, dass seine zugesagte Gnade an uns über die Maßen wertvoll ist und dass sie ohne Einschränkung gilt. Wer davon ausgeht, der kann in froher Heilsgewissheit das nachsprechen, was ihm Gottes Wort vorspricht, und zwar im letzten Satz des Predigttextes. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.